zurück bei Antenne Traumstadt, der Filmpodcast. Hallo Hörer, hallo Hörerin, hallo Marco Fritz.
Hallo Björn, grüß dich. Geht's dir gut?
Ja, so weit, so gut. Es ist warm, es ist irgendwie, also in den ersten Tagen der Hitze, die jetzt hier quasi neu auf uns zukommt, finde ich, ist das immer angenehm. Aber schon ab der zweiten, dritten Woche habe ich dann meistens keine Lust mehr. Deshalb bin ich noch guter Dinge hier für die Gazette 83.
Jetzt wissen wir ja nicht, weil wir nehmen ja jetzt heute diese Gazette relativ früh auf. Mhm. Also die kommt irgendwie, also wenn ihr das hört, sind es drei Wochen wahrscheinlich schon rum.
Ja.
Weil wir irgendwie, hat sich eben so ergeben. Aber jetzt hier, das ist so ein bisschen wie bei Zurück in die Zukunft, aber wenn ihr das hört, erwarten wir 33 Grad morgen.
Hä? Ja.
Und das nervt mich auch.
Und wenn ihr das hört, habt ihr schon 45 Grad.
Ja, wenn ihr das hört, genau, seid ihr alles schon pulverisiert. Aber ich war im Homeoffice heute und bin eben mal kurz raus, um so die nötigsten Sachen einzukaufen. Es war schon warm. Und morgen wird es nochmal irgendwie 10 Grad wärmer.
Ja. Ist okay.
Gibt ja keinen Klimawandel, ne?
Es gibt eigentlich auch gar kein Klima. Auch das ist frei erfunden. Das spielt sich alles nur im Kopf ab.
Das ist irgendwie ein seltsamer Einstieg, den wir heute haben, aber manchmal ist es eben so, ne?
Wir leben auch in seltsamen Zeiten, von daher sei uns das doch verziehen.
Das stimmt allerdings. Darf ich anfangen?
Absolut.
Ich habe tatsächlich heute auch mein Programm chronologisch nach Jahren sortiert. Das hat sich irgendwie so bei der Vorbereitung ergeben. Ich habe überlegt, manchmal ist man ja auch so, das Thema hat mir auch schon mal so ein bisschen irgendwie filmmüde, aber ich habe trotzdem was gefunden und habe mit einer eigentlich Erstsichtung, denn ich war mir nicht sicher, ob ich ihn schon mal gesehen habe, aber vieles kam mir bekannt vor, aber ich würde mich da jetzt nicht so drauf festlegen, ob ich ihn schon mal gesehen habe. Ich würde ganz gerne heute mit dem Jahr 1961 beginnen und mit Ishiro Hondas Film Mothra. Mothra, ne, ist so aus dem Wie sagt man Kanju? Also es gibt ja diesen Begriff für dieses
Kaiju, ne? Genau.
Ist, glaube ich, Mothra neben Godzilla die große Galionsfigur. Und das war hier der erste Mothra-Film. Und in dieser im Grunde, was heißt im Grunde, noch durchaus langen Tradition der japanischen Monsterfilme nimmt Mothra immer noch so eine gewisse Sonderstellung ein. Nicht nur, weil es das erste Mal ist, dass man ein Rieseninsekt irgendwie auf der Leinwand gesehen hat, zumindest in diesem Universum, von dem wir sprechen, sondern weil der Film auch auf ganz überraschende Weise durchaus ja sanft ist und bestimmte Themen anpackt. Aber gut, worum geht's? Im ersten Mothra von 61, der beginnt mit so einem Schiff, das auf hoher See ist. Und es kommt ein Unwetter auf. Und wir haben ein ganz arges Unwetter. Und dieses Schiff erleidet Schiffbruch. Und zwar die wissen irgendwie jetzt gleich, irgendwie werden wir sinken, wir werden irgendwie, keine Ahnung, auf Grund laufen. Das passiert auch, da können die irgendwie zwischen Pest und Cholera wählen, nämlich einmal entweder irgendwie aufs offene Meer und dann sich ihrem Schicksal da ergeben oder nahe der Insel Infant Island schippern. Ja, Infant Island aber ist ein Atomtestgebiet, also verseucht. Und genau da erleiden die dann irgendwie in der Nähe erleiden die Schiffbruch. Und diese Insel gilt als unbewohnbar und ein Rettungstrupp macht sich auf den Weg und ist ein Hubschrauber unterwegs und der ist eigentlich auch schon fast schon alles Benzin verbraucht, sieht dann aber irgendwie so vier Manneken auf dieser Insel, auf dieser Infant Island und die sagen noch so, oh, wir dürfen nicht so nah ranfliegen hier, die Strahlung und so, obwohl die kein Strahlenmesser mit haben, ist zu hoch. Aber sehen die Leute dann da und die werden gerettet. Und die sagen dann so hier irgendwie, also die weisen erstmal keinerlei Zeichen von Strahlung auf, ja, irgendwie alle sind total verblüfft. Und dann irgendwann so irgendwie fast schon nebensächlich sagen diese vier Überlebenden, denen es irgendwie so total gut geht, dass es vielleicht an dem merkwürdigen roten Saft liegt, dem die Eingeborenen ihnen gegeben haben. Die sagen, wie, was, da gibt's Zivilisation und, alle verblüfft das so ein bisschen. So macht sich dann eben eine Gruppe von Wissenschaftlern und aber auch mehr oder weniger ungewollt einem Reporter auf, um diese Insel zu erkunden. Wieso ungewollt? Weil dieser Reporter sich da irgendwie so auf dieses Erkundungsschiff sneakt. Und auf dieser Insel. Das ist richtig, richtig schön gemacht. Also erstmal ist das Ganze wirklich unfassbar farbenfroh, dieser Film. Und auf der Insel findet man relativ schnell so zwei Zwillingsfrauen, die so ganz winzig sind. Also es ist so ein bisschen so Gullivers Reisen, nur umgekehrt. Die Normalen sind die Riesen in dem Fall und die beiden sind so ganz, ganz klein und die reagieren auf Töne. Die singen auch die ganze Zeit. Die haben so eine Singsprache. Und die nennt man Shubin. Die werden verkörpert übrigens von den Sängerinnen Emi und Yumi Ito. Die waren wohl in den 60er Jahren bekannt unter dem Namen The Peanuts. Das ist so ein Pop-Duo gewesen in Japan. Und das sind zwei Priesterinnen und die verehren Mothra, was so ein übernatürliches Wesen eben ist, was man durch Gesang beschwören kann. Dann ist es so, dass bei dieser Expedition so ein recht skrupelloser Unternehmer dabei ist, namens Clark Nelson. Der ist so eine Mischung aus Entertainer, Unternehmer und Wissenschaftler. Der wird gespielt von Jerry Ito. Und der will da schon, als sie das erste Mal auf der Insel sind, diese zwei Miniaturfrauen, nenne ich sie mal, mitnehmen. Und in dem Moment, wo er die hochnimmt, kommen so ganz viele andere Ureinwohner aus den Gebüschen raus. Und die sind auch normal groß. Und es ist klar, wenn die jetzt nicht irgendwie wieder absetzen, diese kleinen beiden Frauen, dann ist ja, dann gibt's aus dem Maul quasi. Und die reisen also alle ab und irgendwie wird so Stillschweigen vereinbart. Auch der Reporter sagt gar nichts irgendwie, der auch für so eine riesen Zeitung in Japan irgendwie arbeitet. Und dann ist es aber so, dass dieser Unternehmer, dieser wirklich fiese Clark Nelson, dann nochmal mit seiner eigenen Truppe, der hat gut Kohle wohl, hinreist, diese Miniaturfrauen entführt und als Sensation vermarktet. Da gibt es irgendwie noch so ein anderes Land, was es im wahren Leben gar nicht gibt, was wohl direkt als nächstes zu Japan liegt. Und die aber, diese beiden Frauen, ich habe ja schon gesagt, die kommunizieren durch Singen, können eben Mothra zu Hilfe rufen. Und daraufhin irgendwie, siehst du auf der Insel irgendwie so diese Ureinwohner so tanzen vor so einem Riesenei und Mothra wird quasi geboren und macht sich auf den Weg, die beiden kleinen Damen zu retten. Und der eben von mir genannte Reporter, der heißt Senichiro Fukuda, der wird in dem Film Zen meistens genannt, gespielt von Frankie Sakai. Und ein Wissenschaftler, mit dem er dann irgendwie so eine Freundschaft beschließt, namens Dr. Chuyu, gespielt von Hiroshi Koizumi, die versuchen dann gemeinsam mit Kujus Schwester, also dem Wissenschaftler, seiner Schwester Michi, gespielt von Kyoko Kagawa, diese Zwillingspriesterin zu retten, damit Mothra eben nicht alles zerstört im Japan, weil Mothra eben diesem Gesang folgt. Und somit ist Mothra eigentlich ein gutes Wesen. Und das sagen diese beiden kleinen Miniatur-Ladies auch irgendwie so, ja, es tut uns voll leid, aber er wird viel Leid über euer Land bringen, weil er uns retten will. Und so haben wir hier einen klassischen Monsterfilm, der gar nicht so wirklich klassisch ist, der unfassbar farbenfroh ist. Also was den Film besonders macht, ist erstmal so eine ganz ungewöhnliche Empathie in diesem Kaiju-Genre und natürlich die Spezialeffekte. Wir haben hier so geile Miniatursets, ja. Wir haben nachher so eine Kokon-Szene, also die Transformation. Zu Beginn ist ein Mothra eine Motte wirklich noch. Also eine nicht verpuppte Mothra, also so eine Raupe. Und erst 20 Minuten vor Ende verpuppt sich dann Mothra in die Motte, die er nochmal ist. Und leitet den Angriff auf Tokio ein. All das untermalt mit einem ganz wunderbaren so Pseudo-Gesang von diesen kleinen Shubin-Miniaturfrauen. Das ist so ein opernhafter Action-Moment. Besetzung auch alles geil. Was man so ein bisschen mögen muss, ist, dass der Film zwischendurch sehr drüber ist, was den Humor betrifft. Also der hat so einen seltsamen, oder ja, was heißt seltsam, aber so ein 60er Jahren, ich bin völlig drüber, Slapstick-Humor, wo ich teilweise auch so, ich hab den auf Japanisch geguckt, mit englischem Untertitel, ich habe die UK Blu-ray hier gesessen, habe so, da war ich so peinlich irgendwie berührt, irgendwie, das war so, ja, hat mich irgendwie ein bisschen aus der Story gerissen. Der hat auch jetzt keine großartige emotionale Wucht. Der hat auch nicht viel Zerstörungskram da am Start. Aber so insgesamt ist das ein wunderbar poppige Mischung aus Abenteuer, Science Fiction und eben diesem ganzen Monsterfilm aus Japan, wie man sie ja seit Jahrzehnten kennt. Ich glaube, ich habe den noch nie gesehen. Ich bin mir eben nicht sicher, wie eingangs erwähnt. Der geht fast 2 Stunden und ich war bestens, der hat ein, zwei Längen, aber ich war eigentlich immer unterhalten und der hat immer Spaß gemacht und der sieht vor allen Dingen ganz, ganz arg toll aus. Also Mothra ist ein schöner Film.
Ja, ich kenne die Mothra auch. Ich glaube, ja. Mothra, den Film, von dem du sprichst, kenne ich nicht, aber ich kenne Frankenstein und die Ungeheuer aus dem Meer und da taucht Mothra erste auch hier, ne? auf, ne? Genau, das ist der Mothra-Film und der Mothra taucht ja halt auch im Rahmen von Godzilla halt immer wieder auf. Deshalb kenne ich die Mothra und auch die Insel und auch die Frauen, die Kleinen. Ich meine, die sind dann auch später irgendwie immer in der Nähe von ihr oder so.
Ich habe mich tatsächlich noch nie so arg mit dem Thema Mothra beschäftigt. Ich kenne viele auch der alten Godzilla-Filme, bei Weitem aber nicht alle, weil ich auch einfach in dem Genre nie so verwurzelt war, also in diesem Subgenre des Kaiju. Films. Aber ja, wer weiß, vielleicht ändert sich das jetzt.
Ja, ich habe einige hier stehen, von denen habe ich auch einige noch nicht gesehen. Und ich habe auch diese Godzilla Blu-ray-Box und so nach und nach frühstücke ich die ab.
Ja, sehr froh, die wollte ich nämlich gerade kaufen, habe geguckt irgendwie so und die ist out of print und geht für ein Heidengeld über den Tisch.
Aber gibt es die nicht mittlerweile schon in der dritten Ausführung?
Nee. Nee. Die gibt es in der letzten Auflage, glaube ich, für, ich weiß nicht, 100 Euro.
Okay, na gut.
Also für 50 nehme ich sie.
Ja, habe ich Glück gehabt. Ja, ich habe mir mein Motto dieser Gazette läuft unter dem Motto Römer, Nonnen und Hexen. Und ich habe mir gedacht, ich gehe die Grausamkeiten chronologisch an, aber nicht nach Produktionsjahr, sondern nach historischer Grausamkeit. Und deshalb starte ich hier mit Caligula 2, The Untold Story, Caligula La Storia Mai Recontata von Joe D'Amato aus Italien aus dem Jahre 1982. Nach dem Tod von Kaiser Tiberius Caesar übernimmt Gaius Caesar Augustus Germanicus, besser bekannt als Caligula, zu Deutsch Stiefelchen, die Macht des Römischen Reiches. Caligula lebt in Dekadenz und verspürt den ständigen Drang, seine Macht auf drastische Art zu demonstrieren und lässt sogar nach Lust und Laune seine engsten Verbündeten hinrichten. Sex und Ausschweifungen aller Art bringen die Freude in seinen Alltag. Als er eines Tages eine Frau vergewaltigt und schließlich samt ihrem Ehemann tötet, schwört ihre Freundin Miriam Rache. Sie kann Caligula mit ihrem Charme verzaubern und gelangt somit in seine Schutzzone. Doch nicht nur Miriam will den sadistischen Herrscher töten, sondern auch die Leute aus seinem engsten Kreis, die sein Verhalten nicht länger dulden wollen. Ja, ganz klar, worauf D'Amato hier eingeht, natürlich auf Tinto Brass Caligula von 79. Hier hat er dann quasi 82 so eine Art Fortsetzung gedreht, die sich dann eher so als Kapitel versteht, was halt einfach dazu erfunden wurde, um in der Welt von Caligula zu spielen. Das ist ja sowieso alles nicht so 100% historisch korrekt, wobei Caligula natürlich schon wirklich ein Größenwahnsinniger war. Also das ist alles, das war schon ein ziemlich kranker Typ, so von daher passt das, wenn man das Ganze hier halt auch schön ausbaut. Und da ist Joe D'Amato natürlich der Beste für, wenn es darum geht, Sex mit Gewalt zu verbinden. Und das tut er hier auch. Und man sollte sich auf jeden Fall schon mal ein bisschen von der Vorstellung frei machen, visuell einen ähnlichen Bombast zu bekommen wie von Tinto Brass. Das ist schon sehr runtergeschraubt. Allerdings sind auch hier die Studiokulissen schön. Und wir haben auch hier so ein paar Naturaufnahmen mehr, die halt bei Caligula fehlen. Deshalb kann man sich das sehr gut angucken. Es sieht authentischer aus eigentlich, das Ganze hier. Also so würde ich mir das jetzt eher vorstellen als diese Vorhölle in Caligula. Deshalb macht das eigentlich so vom Visuellen her Spaß. Hat so einen leichten, also es gab früher, meine ich mal, auf ARD oder ZDF so Bibelgeschichten, wenn du dich daran erinnerst. Wo immer so ein Kapitel aus der Bibel irgendwas wurde erzählt.
Ja,
und
hat
so
ich meine, komische, ich habe das, glaube ich,
ungefähr. Das ist so eine komische Atmosphäre. Und so ein bisschen ist das hier auch. Nur muss man sich halt hier einfach Hardcore-Sex und harte Gewalt noch rein vorstellen. Und dann hat man eine ganz andere Bibelgeschichte. Und um Jesus geht es ja hier sowieso nicht. Es geht ja eigentlich hier um Caligula. Und so verhält sich der Film wirklich auch ähnlich wie Tinto Brass Inszenierung in seinem Tempel auf. Wir haben hier viele Sexszenen, auch Hardcore-Sexszenen. Das ist quasi von Joe D'Amato in dem Fall dann bewusst mit eingebaut und nicht so wie damals gegen Brass Willen. Deshalb kann man sich hier natürlich schon auf einiges freuen, was ganz, ganz bewusst gemacht wurde. Und so haben wir hier dann auch einen George Eastman, der das Drehbuch geschrieben hat, leider nicht mitgespielt hat. Dafür aber unsere gute Laura Gemser, die ist hier unsere Miriam, die Rache schwört. Und Caligula selber wird diesmal von David Brandon verkörpert, der auf jeden Fall ein ziemlich hervorragendes Aussehen hat. Also das ist schon echt ein schöner Typ, der einen guten Caligula abgibt, aber halt eben nicht das exzentrische Schauspiel von Malcolm McDowell kopiert. Also er kopiert es einfach gar nicht, er ist sein eigener Caligula und das ist eigentlich super. So, dann haben wir Charles Borromel als Petreus. Den kennen wir auch aus gewissen Italo-Produktionen. Gabriele Tinti, Mann von Laura Gemser, ist dabei als Marcellus Agrippa. Und dann haben wir einen ganz jungen Michele Soavi, der mir richtig leid getan hat. Denn Caligula beschließt einfach seine Bein- und Armmuskeln durchzutrennen, sodass er bewegungsunfähig nur noch sitzen kann und als Lustsklave dienen soll. Das sieht wirklich so aus, als würde so eine Pinocchio-Holzfigur in der Ecke setzen. Und der ist dann so steif und dann kommen irgendwie die Damen und gehen zu seinem Penis und melken den ab. Und das ist halt das Einzige, was da noch funktioniert. Und da sitzt er wie so ein Kümmerling. Und oh, nachher wird er auch von einer umgebracht mit den Worten, ihr tat mir so leid. Ja, das ist schon echt witzig. Und ja, dann haben wir halt so eine Pferdemasturbationsszene. Also ein Pferd wird vorgeführt in irgendeinen Thronsaal. Und dann kommt so eine Dame und die bereitet dem Hengst erstmal eine Riesenlatte mit der Hand. Das sehen wir auch alles. Also irgendwann wächst dann so eine Art Arm unter dem Bein. Und anschließend wird die Dame dann von dem Pferd dann auch noch anal penetriert. Das sieht man dann allerdings nur noch im Off. Man hat dann irgendwie das Gesicht von der Frau und hört so ein Viren. Und
Das reißt doch. Dieser Pferdepenis reißt doch alles.
Ja, wobei, das ist ja doch schon möglich. Also ich meine, beim Fisting oder so hat man ja Gott, auch relativ...
Das habe ich heute wieder vertieben.
Ja, es ist möglich, aber...
Wir hatten doch noch einen D'Amato mit dem Pferd. Auch ein Emanuel-Film, oder?
Ja, genau. Das war auch ein Emanuel-Film. Das war dann Emanuel auch was...
in Amerika, ne?
Genau, in Amerika. Aber das waren ja die Szenen, die quasi für die deutsche Kinofassung zusätzlich da reingeschnitten wurden. Und bei diesen Szenen hat auch Laura Gemser nichts mit zu tun. Und Laura Gemser hat auch nie Hardcore-Sex-Szenen gedreht und sowas. Das war für sie absolut tabu. Aber in dieser Pferdeszene sitzt sie quasi neben Caligula und sie soll sich das halt angucken. Das ist quasi so im Rahmen einer Sexshow. Ja, das ist alles natürlich total bizarr und ufert aus und ist aber visuell alles wirklich toll. Also es ist kein schlampig inszenierter Film oder so. Ne? Die Fotografie ist auch wieder von D'Amato selber und das kann er halt einfach. Und das ist ja auch sein Lieblingsfeld. Ne? Er war immer lieber der Kameramann als der Regisseur, hat er gesagt. Weil er halt auch aus diesem Bereich halt auch kommt. So. Und von daher ist das ein sehr hübscher Film so von der Ausstattung, von den Kostümen und so. Und Carlo Maria Cordio, der ist auch wieder dabei, das ist ja fast so eine Art Hauskomponist von D'Amato, der legt ja auch einen schönen Score vor. Der ist mit 2 Stunden sehr lang, der Film, aber ich hatte hier nicht eine Minute das Gefühl, mich zu langweilen oder irgendwie, ja, vielleicht liegt es auch daran, dass das einfach nicht das große Thema in meiner Filmwelt ist, dieses Römer-Dasein, ja, das Römische Reich. Und wenn es dann mal so ein paar Filme gibt, die mich irgendwie ansprechen aufgrund von anderen Elementen oder vom Regisseur her, dann ist das vielleicht einfach auch deshalb interessant, weil es mal was anderes ist. Es ist was Frisches, ne? Jetzt nicht der Kannibalenfilm oder Italo-Western, sondern einfach im Grunde ein Sandalenfilm.
Ja.
Ein starker D'Amato mit viel Morden und Sex und definitiv der ein oder anderen Überschreitung des guten Geschmacks, wenn man so will.
Ich habe ihn nie gesehen. Ich bin auf perverse Art gerade ein wenig fasziniert von dem Gesagten. Aber
es ist auch nicht so ein Film, der jetzt so groß besprochen wird, was mich ein bisschen wundert aufgrund der Grausamkeiten. Ne? Also auch wenn hier Agrippa, das kann ich mal auch mal wegspoilern, der Film ist so alt, wenn der mit so einer Metallstange anal durchstoßen wird und die in die Spitze oben an seiner Schulter wieder rauskommt. Etwas Ähnliches passiert gleich nochmal in einem anderen Film, aber es ist schon hart.
Ich springe von 1961 ins Jahr 1974 und habe mir Joseph Sargents Überfilm, so viel sei gesagt, The Taking of Pelham 123 angeschaut, der unweigerlich mit meiner Jugend verknüpft ist, weil er diverse Mal hier in den Öffentlich-Rechtlichen lief unter dem Titel oder dem schönen Titel Stopp die Todesfahrt der U-Bahn 1, 2, 3. Und das ist so eine Genreproduktion der 70er Jahre, die viel zu selten in einem Atemzug mit Filmen wie Marathonmann, French Connection und Co. genannt wird. Denn wir haben hier genau das gleiche schroffe, realistische und ganz oft auch schon fast zynische Kino, was in der Zeit populär war. Von daher gehört dieser Film unweigerlich für mich auf die Liste der ganz großen Produktionen, US-Produktionen der 70er Jahre, denn dieser Film ist ein Paradebeispiel für effizientes und auch wirklich spannungsgeladenes Erzählen, und das Erzählen ist hier das Wichtige, ja? Weil der Film ganz geradlinig ist und dabei ungemein unterhaltsam. Worum geht's? Für die, die den Film nicht kennen. Eine U-Bahn in New York, nämlich die Linie Pelham 123, also 123, wird von vier bewaffneten Männern gekapert, angeführt von dem eiskalten Mr. Blue, gespielt von Robert Shaw. Den werden alle kennen aus Der Weiße Hai, als unseren Haijäger. Und der hier mit eisiger Ruhe so eine Schurkenrolle spielt und, glaube ich, einer seiner besten der Karriere. Und diese vier Leute fordern $1 Million, und zwar innerhalb von einer Stunde. Und wenn innerhalb von einer Stunde nicht $1 Million gebracht werden, wird jede weitere Minute eine Geisel, und die haben in diesem Zug irgendwie 18 Leute, die koppeln nachher irgendwie noch vorher noch so einen Wagen ab und dann können so ein paar gehen. Ansonsten wird jede Minute eine Geisel erschossen. Und was darauf folgt, ist so ein Nervenkrieg zwischen diesen Verbrechern, der Polizei und der Bürokratie, die überall auch schon in den 70er Jahren existiert hat. Auf Seite der Stadtverwaltung beziehungsweise der Bahnbehörden, das spielt in New York, übrigens auch einer der ganz großen New York-Filme tatsächlich. Ein Film, der, das muss ich kurz einwerfen, auch wenn ich mich jetzt irgendwie drohe zu verrennen, einer der großen New York-U-Bahn-Filme. Da fällt mir ansonsten nur Maniac ein, der tolle U-Bahn-Szenen hat.
Blowout.
Blowout, okay, ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut.
Und Dressed to Kill auch.
Dressed to Kill, bei De Palma, Nancy, okay.
Ja, zweimal De Palma.
Ja, guck mal.
Und hier, sorry, wo du ja, das sagst, gut. Ja. Hier der Film, dieser sehr beklemmende Jacob's Ladder, da gibt es doch auch diese gruselige U-Bahn-Szene, wo der in diesem Schacht liegt und diese gequälten Seelen aus dem Fenster gucken.
Ja, stimmt. Okay, also es gibt offensichtlich mehr New Yorker U-Bahn-Filme, als ich gerade angenommen habe, die geil sind. Aber hier eben haben wir einen Film, der mehr oder weniger komplett, zumindest zu 90% in der U-Bahn spielt. Und einer der Hauptcharaktere ist ein, New York hat so eine eigene U-Bahn-Polizei, und da gibt es so einen Lieutenant, der die leitet. Das ist Zachary Garber, verkörpert von Walter Matthau. Den werden auch die meisten kennen. Meistens wahrscheinlich eher aus komödiantischen Rollen. Und der zeigt hier überaus beeindruckend, dass er weit mehr als eben nur den Hampelmann oder den Comedian machen kann. Ja? Denn der verkörpert hier diesen Lieutenant mit so einer wunderbar schnoddrigen Art. Ja? Der hat irgendwie so die Krawatte schräg hin, die auch gar nicht zum Hemd passt. Und der selber hier irgendwie überaus schnell resigniert gegen diese Bürokratie, gegen die er ankämpfen muss. Denn der versucht hier zwischen der New York Police, ihm als Bahnpolizist, den er da darstellt, und eben Bürgermeister und Co. und diesen Entführern zu vermitteln. Und der kommt so rüber wie so jemanden, den könnte man in der Ecke treffen. Also ein überaus grantiger, aber im Grunde genommen herzensguter Mensch. Im Grunde genommen ein unauffälliger Held in dem Fall völlig überforderten Stadt, weil er eigentlich Ruhe bewahrt, den ganzen Film über. Also der verfällt kaum in Hektik. Was den Film so stark macht, ist sein Tempo, beziehungsweise die Gabe oder die Unnachgiebigkeit, mit der er Spannung aufbaut. Wir haben ja keine Action im modernen Sinne. Wir haben keine einzige Explosion. Wir haben nur unfassbar gut geschriebene Dialoge, einen tollen Schnitt, hervorragende Schauspieler bis in die letzte Nebenrolle und ein tatsächlich realistisches Setting. Also es könnte wirklich so passieren. Dann eben erwähnte düstere Atmosphäre der New Yorker U-Bahn, der politische Druck, der da irgendwie von oben kommt, also irgendwie so alle Parteien versuchen irgendwie das Beste da irgendwie rauszuholen und unser Gaber mittendrin zwischen Entführer und Entführern und Politik. Und das alles wirkt, und das macht den Film so geil oder so gut, nicht inszeniert. Und das macht ihn so glaubwürdig. Wir haben noch einen Martin Balsam als einer der Verbrecher. Das ist so ein ziemlich desillusionierter, ich glaube, Ex-Bahnfahrer, der die ganze Zeit niesen muss. Wir haben Hector Elizondo als relativ impulsiven Gewalttäter und Earl Hindman. Die kennen alle aus dem einen oder anderen Film. Der ist so der schweigsame Mitläufer, nenne ich ihn mal. Wir haben einen richtig guten, jazzig angehauchten Score von David Shire. Sehr schön, sehr funky zwischendurch. Zwischendurch sehr nervös. Macht Spaß, das zu hören. Und der malt das Ganze vor allen Dingen auch richtig, richtig gut. Taking of Pelham, oder beziehungsweise lass uns beim deutschen Titel bleiben, stoppt die Todesfahrt der U-Bahn 123. Ich mag das auch, diesen Titel, ja. Ist kein Film der großen Gesten, sondern ist ein richtig tolles 70er-Jahre-Beispiel, wo Timing, Tonalität, Charakterzeichnung und Story so perfekt Hand in Hand einhergehen, dass man da irgendwie 2 Stunden sitzt und wirklich schwitzige Finger hat, weil es so gut gemacht ist. Und ich habe den Ewigkeiten jetzt hier stehen gehabt. Es gab ja irgendwie mal irgendwie ein Mediabook vor ein paar Jahren hier in Deutschland. Hab den aber nie in den Player geschmissen. Hab den also wirklich das letzte Mal gesehen im Fernsehen und war jetzt wieder so hart begeistert von dem Film. Toller Film.
Ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Der wartet hier tatsächlich noch auf mich. Den habe ich nämlich damals auch im Rahmen dieser Sammlung bekommen. Das besagte Mediabook, und bin bisher noch nicht dazu gekommen, weil Katastrophenfilme oder so, ja, solche Action-Entführungsteile sind jetzt nicht immer unbedingt das Ding, was ich brauche. Aber den möchte ich auf jeden Fall sehr gerne sehen. Und der parkt hier auch neben Erdbeben und Flammendes Inferno. Das schreit förmlich nach einer Themenwoche.
Ja. Ja, wobei natürlich Erdbeben, ja, ist Katastrophenfilm, Flammendes Inferno, haben wir die Feuerkatastrophe, und hier haben wir ja nicht so, hier haben wir eher ein Entführungs-Hostage-Drama. Ne?
Okay, also es gibt keine Action mit der Bahn selber, in dem Sinne, dass da jetzt...
Fährt.
Die Bahn, ja gut, aber es gibt keine Katastrophe mit der Bahn,
nein,
sodass man
nein,
das auch... Okay,
nein,
okay, gut.
Nein, die gibt es nicht, sondern es gibt einfach nur eine Entführung, es gibt ein Geiseldrama, es gibt eine Bahn, die nachher auch fährt. Ich will dir gar nicht spoilern, weil du den noch nicht gesehen hast, aber es gibt nicht, es gibt, und das ist keinen Spoilern, es gibt keine entgleiste Bahn oder Bahn, die sich überschlagen. Die Bahn fährt und irgendwann hält sie wieder.
Na gut. Ja, aber ich bin trotzdem gespannt.
Das darfst du sein.
Sehr gut. So, es geht weiter ins 15. Jahrhundert, 1480 inhaltlich, um genau zu sein. Zu einem Film, der hier auch Nonnen bis aufs Blut gequält heißt, oder aber auch Flavia, Leidensweg einer Nonne, oder auch Castigata, die Gezüchtigte.
Oder auch Flavia, the Heretic, glaube ich, ne, im Englischen.
Das kann gut sein, ja.
Ja, ist so.
Und im Original ist es Flavia la Moniaca Musulmana, was... ja, das heißt, ich habe heute mit unserer italienischen Mitarbeiterin gesprochen und sie hat mir ja auch das nochmal bestätigt, dass es im Grunde Flavia, die muslimische Nonne, heißt. Das ist natürlich eine Provokation, aber auf die gehe ich jetzt gleich
noch
ein.
Die hätte ich für komplett pervers, oder?
Ich glaube, die ist sehr aufgeschlossen.
Okay.
Wahrscheinlich wundert sie sich, mit welchen Dingen ich immer um die Ecke komme, die sie als Italienerin selber nicht kennt.
Wer nicht?
Ja. Regie hat hier Gianfranco Mingozzi geführt und inhaltlich liest es sich wie folgt. Italien 1480. Während einer Schlacht zwischen Italienern und osmanischen Invasoren enthauptet Flavias Vater, der Inquisitor Don Diego, einen jungen Muslimen. Flavia beobachtet die schreckliche Tat ihres Vaters, die sie ihm nie verzeihen wird. Kurze Zeit später bringt sie ihr Vater in ein Kloster, in dem sie zur Nonne erzogen werden soll. Doch Flavia will sich nicht unterdrücken lassen, weder von Frauen noch von Männern, und beginnt ihren Kampf gegen ein System, gegen das man nur verlieren kann. Ja, Mingozzi geht hier quasi auf diese Nunploitation-Welle ein, die quasi so ein bisschen durch die Teufel von Ken Russell ausgelöst wurde. Wobei der ja in dem Sinne kein Nunploitation-Film ist. Aber die Filme, die danach entstanden, vor allem die italienischen, haben sich dann als diese Nunploitation-Filme verstanden. Diese Welle ist jetzt nicht so groß, aber es gibt auf jeden Fall ein paar Filme dieser Art. Und da ist Flavia definitiv ein Meisterstück, würde ich fast sagen. Mengozzi geht hier inhaltlich, also historisch gesehen, auf die Stadt Otranto ein in Italien, und die ist halt damals von osmanischen Truppen im Jahr 1480 angegriffen worden, und da wurden dann 800 christliche Märtyrer getötet. Also sie sind quasi in die Schlacht gezogen gegen die Osmanen, und die haben die dann alle umgebracht. Und das kombiniert er jetzt mit Flavias Leidensweg und baut da quasi so eine Art Emanzipationsgeschichte mit rein. Was sehr interessant ist, weil der Film halt inhaltlich dadurch auch sehr stark wird und gleichzeitig dir so harte Szenen um die Ohren schlägt, um die Augen schlägt, dass ja, man halt einfach von dieser Exploitation-Welle hier auch wieder sprechen kann. So. Wir haben eine wunderschöne Fotografie von Alfino Contini. Das sieht alles sehr, sehr ansprechend aus, ebenso die Kostüme. Und hier hat man halt auch richtig an den Schauplätzen gedreht, in alten Klöstern. Wir haben Landwirtschaft, wir haben auch das Meer und sowas alles. Das sieht wirklich total authentisch und super aus. Wir haben einen Score von Nico Piovani, der hat halt auch so versucht, so ein bisschen so einen Mittelalter-Sound zu kreieren. Das ist auch sehr, sehr schön. Also optisch ist das schon mal wirklich ganz toll, aber vor allem steht hier Grausamkeit auf dem Plan. So, das ist ganz klar. Vergewaltigung, Folter wird hier angesagt. Hier wird eine Frau mit kochendem Öl verbrannt. Dann wird ihr eine Brustwarze abgeschnitten, und das richtig in der Totalen. Also da gibt es nichts zu übersehen. Das ist richtig, also Close-up auf die Brustwarze und abgeschnitten, ja, auf die verkohlte Brust. Da schluckt man schon mal. Ich höre
Lucio Fulci bis hierhin lachen.
Ja, total. Und wir bewegen uns hier 74. Also da hat Fulci das auch noch nicht so gebracht. Ne? Nee. Wir haben Fählungen. Also da wird eine Frau, die wird hochgezogen, wird einfach fallen gelassen und fällt dann auf so einen spitzen, angespitzten Flock drauf. Kreuzigungen, das obligatorische Auspeitschen. Und wir haben eine Kastration von einem Hengst, also wieder Pferd. Das sieht auch
ich konnte
das gar nicht mehr angucken. Ich kann dir auch gar nicht sagen, also es waren auch so viele Schwarztöne noch mit drin. Es könnte auch gefaked gewesen sein, aber ich glaube es fast nicht. Das ist irgendwie übel, obwohl das natürlich gang und gäbe ist, Hengste auch zu kastrieren. Also ist ja nichts, was irgendwie jetzt sonderbar wäre. Dann haben wir auch immer mal so ein paar surreale Momente. Also hier kommt auch immer so ein bisschen Mystik mit rein, wenn zum Beispiel so ein Wandgemälde anfängt zu leben. Was auch sehr schön gemacht ist. Die sind auch teilweise im Delirium, weil es hier auch so eine Tarantelsekte gibt. Wenn ihr euch nochmal die Folge Mörderspinnen anhören wollt, da gehe ich auf Tarantelbisse ein, die ja angeblich dafür sorgen, dass man halt so ein bisschen durchdreht. Daher auch der Begriff oder der Satz von der Tarantel gestochen. Sowas erlebt man hier. Also die Nonnen, die haben mittlerweile hier, die drehen durch, die sind genauso bekloppt wie alle anderen in dem Film. Und Flavia ist hier mittendrin und versucht sich hier zu rauszuboxen, und irgendwann gelingt ihr das quasi dann auch, sich von der Kirche zu lösen, willst dann quasi ihrem Vater heimzahlen, was dann im Grunde auch andere erledigen, die Osmanen, die vor Ort sind, und dann begegnet sie einem dieser Osmanen, und der erinnert sie ganz, ganz stark an den jungen Mann, den ihr Vater geköpft hat, und in den verliebt sie sich und ja, stellt dann quasi nachher fest, dass sie als Muslima genauso unterdrückt wird wie als Nonne, und entscheidet sich, allen quasi den Rücken zu kehren. Ja, und wie es dann ausgeht, das erfahrt ihr selber, wenn ihr euch diesen sehr harten Nonnenfilm angucken wollt.
Boah, hab ich Bock drauf.
Ja, da hast du echt, da hättest du Spaß dran. Oder
eins von beiden.
Ja.
Oh Gott, ey, wenn unsere Eltern uns hier hören würden. Aber gut.
Meine Mutter schaltet ja schon mal ein.
Witzigerweise habe ich irgendwie vor ein paar Tagen noch nach dem Soundtrack gesucht. Also nach der Vinyl, ne?
Flavia, von dem Film, ja?
Ja, aha, Flavia, okay. The Heretic.
Ja.
Weil er einen
ja.
coolen Soundtrack hat.
Ja, sag ich ja, das ist super. Ja. Aber den habe ich auch nicht bei Apple Music oder so gefunden. Und da sind sehr viele von diesen italienischen Komponisten, ja. Ne?
Auf Vinyl musst du auch tief in die Tasche greifen, wenn ich es recht in Erinnerung habe. Aber
ja. Ist halt auch so ein Film, der halt auch immer irgendwie seit DVD-Zeiten verfügbar war. Der ist damals in so einer großen Hardbox erschienen und später dann auf Blu-ray.
Aber der ist hier nicht FSK geprüft, oder? Also der ist
also
auf dem Markt.
Denke, der lief hier im Kino damals.
Aber der ist doch schon garstig, das Ding.
Der ist garstig. Naja. Aber der ist halt auch historisch gesehen wertvoll. Also nicht so ein blöder, hingerotzter Trash oder sowas, ne? Wie man sagen würde. Weiter im Text bei dir.
Ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt einen Übergang schaffen soll, aber ich versuch's mal. Also, von den 60ern zu den 70ern und jetzt sind wir im Jahr 1986 und ich habe ja schon dir gesagt, ich bringe wieder einen Asiaten mit. Und ich habe es geschafft, tatsächlich. Ich habe mir Righting Wrongs angeschaut, der in Deutschland Tage des Terrors heißt und hier in Deutschland auch, glaube ich, gerade erst erschienen ist auf Blu-ray. Aus dem Jahr 1986, wie gesagt, Regie Corey Yun. Auf die Darsteller gehe ich jetzt im Laufe der Besprechung ein, entstanden, ja, im Grunde genommen in der Blütezeit des Hongkong-Action-Kinos. 86 kam nicht der erste, aber der erste John Woo-Film raus, der wirklich international für Aufsehen gesorgt hat, nämlich A Better Tomorrow, auch gleicher Jahrgang. Und ja, Righting Wrongs ist so ein Titel, der hier eigentlich kaum oder ja, zur Hälfte in die gleiche Kerbe und dieses Heroic Bloodshed-Thema schlägt. Denn wir haben auch hier irgendwie, ja, paar nette Shootouts, wir haben durchaus harte Gewalt und wir haben aber so dieses Grundsystem, wir haben hier so ein korruptes Rechtssystem und wir haben eben einen jungen Staatsanwalt, gespielt von Yuen Biao, einer der unterschätzteren Leute, wie ich finde, aus dieser Seven Little Fortunes-Truppe. Für die, denen das nichts sagt, die Seven Little Fortunes, das war eine Gruppe von Peking-Opernschülern, die von Yu Yim-Yun, einem chinesischen Kampfkünstler, Schauspieler und Lehrer, trainiert wurden. Und die wurden eben damals so genannt, weil sie 7 seiner Schüler waren, die in der Peking-Opernaufführung auftraten. Später sind die alle relativ bekannt geworden. Die meisten werden Jackie Chan kennen, das war einer von denen. Sammo Hung, auch ein sehr bekannter, eben der gerade erwähnte Yuen Biao, Yuen Hua und Yu Hui oder Kui war auch noch dabei. Also da sei vielleicht die allererste Jackie Chan-Biografie allen ans Herz gelegt, die sich irgendwie dafür interessieren. Die letzte bitte nicht. Die letzte ist so sehr, sehr ich leck chinesischen Regierungsbeamten den Arsch lastig. Also das ist so, China ist das größte Ding. Aber diese erste Biografie von Jackie Chan ist wirklich sehr gut, weil die sich auch sehr, sehr lange mit vielen Kapiteln beschäftigt, wie er da aufgewachsen ist. In dieser überaus strengen Opernschule, Kampfkunstschule. Naja, egal. Auf jeden Fall um zurück aufs Thema zu kommen, Yuen Biao spielt hier so ein relativ von den Gesetzen, die ihm auferlegt werden, frustrierten Staatsanwalt namens Jason Ha. Und der hat so ein bisschen genug und nimmt das Verbrechen, also der hat genug davon, irgendwie Verbrecher aus mangelnden Beweisen freizusprechen und nimmt aufgrund dessen das Gesetz selber in die Hand und begibt sich so ein bisschen auch mit unter der Obhut des Oberstaatsanwaltes auf die Jagd nach Verbrechern, die wirklich dann zur Strecke zu bringen. Also im Grunde genommen so ein klassisches Selbstjustiz-Thema. Und ihm gegenüber steht Cynthia Rothrock. Die sollten auch viele kennen. Unsere kickende US-Darstellerin, die auch sehr gut Kung-Fu kann. Und hier spielt sie die Polizistin Cindy, die bald auch irgendwie so zwischen Gesetzestreue und aber auch wachsendem Misstrauen gegenüber dem System da steht. Und die beiden treffen eben aufeinander. Und relativ schnell findet sie auch heraus, dass der Staatsanwalt, den sie erstmal als Staatsanwalt kennenlernt, nicht das ist, was er, oder mehr ist als ein Staatsanwalt, sondern auch eben ein Rächer. Drumherum gestrickt ist irgendwie dann so eine Story, mit wo viele sterben und wo irgendwie man das Gesetz auch dann auch selbst in die Hand nehmen muss. Das ist irgendwie, ich hatte den so, ist eine Wiedersichtung, ne? Ich hatte den super in Erinnerung, aber ja, was der Film eben trägt über weite Strecken, sind wirklich gut oder exzellent choreografierte Kampfszenen. Insbesondere Yuen Biao, der ist einfach auch, der ist unfassbar dynamisch. Aber das ist eben ganz oft auch mit ganz viel Längen versehen. Ich konnte der Story zwischendurch auch gar nicht mehr folgen. Und oft versucht man da so eine blöde Theatralik reinzubringen. Und das ist tonal ein ganz schönes Durcheinander. Denn wir haben dann irgendwie auch so Sprünge zwischen wirklich harter Selbstjustizthematik. Dann haben wir slapstickartige Charaktere, die mir nur noch auf den Sack gegangen sind. Ich habe den Film, es kann also nicht an der Synchro liegen, auch im OV geguckt, mit Untertitel, ja. Wir haben irgendwie so halbgare Korruptionsplots und dann immer wieder mal so Szenen von überaus harter Gewalt. Das wirkt irgendwie so, als hätte man so alles in den Topf geworfen, aber die Zutaten passen irgendwie nicht zusammen, weil das Drehbuch eben auch nicht das hergibt. Und dementsprechend ist es auch alles sehr sprunghaft in jegliche Richtung. So. Und das hat mich immer wieder jetzt hier aus der Handlung gebracht. Ich hab so eine schöne Special Edition gekauft aus England und der Film existiert in 3 Schnittfassungen. Und ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, welche ich als allererstes gesehen habe. Also damals irgendwie auf VHS oder so, ne? Und hatte dann jetzt vor der Wiedersichtung gegoogelt, was die beste Schnittfassung sei. Es gibt 3. Es gibt die Hongkong-Fassung, es gibt eine internationale Schnittfassung und es gibt eine weitere, aber inoffizielle taiwanesische Schnittfassung, was auch für damalige Verhältnisse, das hat mir auch bei The Killer von John Woo, gar nicht so unüblich ist. Und alle haben gesagt, irgendwie so die Hongkong-Schnittfassung, weil sie irgendwie auch so ein düsteres Ende hat, hat sie tatsächlich auch, ist die beste. Habe ich geguckt und darauf basiert eben jetzt auch hier so meine Kritik. Es gibt noch eine internationale Schnittfassung, die unter anderem auch in den USA rausgekommen ist, unter dem Titel Above the Law. Da gibt es nochmal ein alternatives Ende. Ich meine, das ist das, was ich damals gesehen habe, mit aller Wahrscheinlichkeit, weil es eben versöhnliches Ende hat. Ja, da will ich jetzt nicht spoilern, wieso, aber ja, kann man ja irgendwie so 1 und 1 zusammenzählen. Und dann gibt es eben diese inoffizielle taiwanesische Fassung, die irgendwie, keine Ahnung, alles Mögliche nochmal drin hat. Witzigerweise gibt es bei der Blu-ray, die ich habe, kann man auch irgendwie Überraschungsende machen. Dann weiß man nicht, wenn man anfängt, was man am Ende serviert bekommt. Was ich seltsam finde. Aber gut, lass mich zu meinem Fazit kommen. Writing Wrongs ist so ein bisschen zwiespältiger Beitrag zu dem von mir doch ach so geliebten Hongkong-Kino der 80er Jahre. Ist stark tatsächlich in der physischen Inszenierung. Überaus fahrig, allerdings im Ton und der gesamten Tonalität und unausgegoren der Story. Also das Yung Biao, geiler Typ, geiler Actiondarsteller, Simple Rough Rock, ich mag die auch irgendwie bisschen Film zu Film abhängig, aber irgendwie hier, als ich ihn jetzt nochmal gesehen habe, ich hätte mich total gefreut und ich hätte überlegt, den tatsächlich von meiner Liste zu streichen, irgendwie noch einen Film zu gucken, irgendwie noch einen anderen Asiaten mitzubringen, weil ich irgendwie doch insgesamt eher enttäuscht war jetzt von der Wiedersichtung.
Okay. Ja, ich schalte jetzt ins 18. Jahrhundert, ins Jahr 1780. Hexen geschändet und zu Tode gequält.
Du bist ja der Robert Eggers von Antenne Traumstadt. Das ist der Wahnsinn.
Genau. Ja, deutsche Produktion 1973, Regie Adrian Hofen. Im Jahre 1780 sorgt in der deutschen Gegend der Hexenjäger Balthasar von Ross für Angst und Schrecken unter der Bevölkerung. Immer wieder bezichtigt er Frauen und Männer der Hexerei und lässt sie foltern, bis sie gestehen, im Bund mit dem Teufel zu sein, um sie dann hinzurichten. Als Graf Salmenau einer jungen Frau helfen will, die als Hexe bezichtigt und ertränkt werden soll, wird er von Nathas, einem Hexenjäger, getötet. Seine Frau will Gerechtigkeit, doch ihrer Zeugenaussage will niemand glauben. Als sie nicht locker lässt, sorgt Balthasar von Ross dafür, dass ihr kleiner Sohn Alexander eingesperrt wird, weil er ein kleiner Teufel sei. Ja, wer nach Hexen bis aufs Blut gequält von 1970 noch mehr Exploitation aus Deutschland braucht, dem sei Hexe geschändet und zu Tode gequält, wärmstens ans Herz gelegt. Ich bin ja ein großer Freund von dem Vorgängerfilm. Also es ist keine Fortsetzung in dem Sinne. Es war ja so, dass Michael Armstrong eigentlich als Regisseur für den ersten Teil vorgesehen war. Da der aber sehr unzuverlässig war und problematisch war, hat Adrian Hofen ihn quasi vor die Tür gesetzt und dann selbst Regie übernommen. Und in diesem Film hat Adrian Hofen direkt von Anfang an Regie geführt. Von daher ist der Film auch stilistisch ganz stark angepasst an den Vorgänger. Er ist auch in den gleichen Schlössern gedreht, also Burg Mauterndorf, Schloss Moosham und Burg Finstergrün ist noch dazugekommen. Alles im Lungau in Österreich. Deshalb ist der Film jetzt erstmal, also wenn man so reinschaltet und die jetzt nicht alle schon, beide schon 10-mal gesehen hat, könnte man auch sich schnell vertun. So, weil es gibt auch gewisse Parallele. unser Reginalder oder vielmehr Reginalder, er ist ja auch Österreicher, soweit ich weiß, ist dabei in beiden Filmen. In beiden Filmen spielt er jeweils einen Hexenjäger und in beiden Filmen ist er einfach an Widerlichkeit kaum zu toppen. Also das Gesicht von Reginalder kennt man ja, da kann er nichts für, aber er setzt das halt auch wirklich so ein, dass man halt einfach denkt so, ey, geh weg, geh bloß ganz weit weg von mir. Statt Herbert Lom als Hexenjäger, als den großen Führer quasi, haben wir hier Anton Diffring. Er ist unser Balthasar von Ross, also quasi der Oberhanswurst in dieser Gegend, der das Sagen hat. Und dann haben wir die schöne Erika Blank. Die ist unsere Elisabeth von Salmenau, die hier Probleme hat. Der kleine Alexander wird wieder von Percy Hoven dargestellt. Leute, die die zweite und ich glaube auch die dritte oder die erste und die zweite Big Brother Staffel damals gesehen haben, die werden Percy Hoven als Moderator von RTL wiedererkennen. Ja, und hier war ein kleiner blonder Junge, der halt auch schon im ersten Teil mitgespielt hat und von seinem Vater quasi irgendwie mit in den Film hier gebracht. Und im zweiten Teil ist er dann halt 2 Jahre älter und er hat auch ein bisschen mehr Playtime und er macht das eigentlich ganz gut. Also dieser kleine Junge, der irgendwie immer irgendwo rumrennt und Leute erschreckt. Und dieses Erschrecken ist schon eigentlich ein Zeichen für Teufelei. Ja, da ist ganz viel ein Zeichen von Teufelei. Und das macht diesen Film halt auch ungemein unangenehm, weil dieser Film basiert ja auf historisch belegten Tatsachen. Also du musstest nur das falsche Kraut pflücken und zack, bist du verbrannt worden, so nach dem Motto. Und hier werden Frauen natürlich auch aufs Übelste gefoltert und diese ganzen Instrumente, die man hier sieht, wie so Rollen mit Nägeln, über die die Frauen hin und her geschliffen wurden, hin und her geschleift wurden, das ist ja alles echt. Und das habe ich mir auch damals im Foltermuseum in Rothenburg ob der Tauber angeguckt. Und da kann man echt schlucken, so, wenn man sich vorstellt.
Du erinnerst dich an meinen Trip in nicht Den Haag, sondern Brügge. Da gab es
das
Foltermuseum.
Genau.
Da hatten die auch so geil. So
die Belgier waren da ja auch gut dabei. Genau, die Belgier, die Franzosen. Na, aber vor allem die Deutschen waren die absoluten Vorreiter im Hinrichten von Frauen oder auch Männern, die einfach nur Kräuter gepflückt haben, die einfach gelacht haben oder irgendwo nachts irgendwo Spaß da langliefen, Spaß hatten und zack, wurdest du gequält, gefoltert, bis du irgendwas gestehst, was nie passiert ist, hast dann ein Gerichtsurteil gehabt und danach ging es auf den Scheiterhaufen oder wurdest ertränkt oder das, man kann sich das gar nicht vorstellen und so weit liegt das ja gar nicht zurück, wenn man sich anguckt, wie schnell ein Jahr vergeht. Ja. Das ist einfach nur ganz grauenhaft. Und hier die Fortsetzung wird natürlich noch mehr kombiniert mit Sex. Also hier gibt es auch eine ekelhafte Vergewaltigung an einer Nonne durch den Oberfoltermeister. Und der Oberfoltermeister, der ist gefühlt 2 Meter groß und wiegt 200 Kilo. Und der rammelt hier diese kahlrasierte Nonne und ist die ganze Zeit dabei am Sabbern. Das ist so, also das sieht so aus, wie wir den Orgasmus durch den Mund bekommen. Ohne Scheiß, das ist so ekelhaft.
Oh, ich kotze gleich, ey.
Das ist wirklich ekelhaft. Also der Film ist visuell genauso, also handwerklich visuell genauso super wie der erste Teil. Was ich vermisse, ist der Soundtrack von Michael Holm, der den ersten Teil natürlich mehr als veredelt hat. Das ist hier, glaube ich, ich habe irgendwas herausgefunden mit Stockmaterial, irgendwie so Archivmusik, irgendwas, was man da genommen hat. Ist aber okay. Ist jetzt nicht irgendwie schlecht oder so, aber es hat halt nicht so diesen Märchenscharme, den der erste Teil hatte.
Der erste kam so ein bisschen rüber wie die erwachsene Version von diesen tschechischen Märchen, die damals.
Total, genau. Ne? Ja, ja, und das hast du hier auch wegen dieser Burgen, ne? Wegen diesem Ganzen. Es ist halt genau. Auch so eine schöne Landschaft, Berge und dann die Wiesen, alles ist grün. Und in dieser schönen Natur passieren dann diese grausamen Dinge. Ich weiß nicht, ich mag solche Filme sehr gerne, weil sie mir auf unterhaltsame Art das Grauen zeigen und dann bringen sie einem ja auch Dinge bei, wenn man dann so ein bisschen recherchiert. Also sie sind ja nicht nur dafür da, um sich aufzugeilen oder die Leute in die Kinos zu ziehen damals halt, sondern halt auch irgendwie so ein bisschen auch, um was zu erzählen, was man vielleicht nicht weiß oder verdrängt hat.
Fantagiro hießen die, ne? Diese tschechischen Dinger.
Nee, Fantagiro war, war Lamberto Bava.
Ja, stimmt.
Ja, du meinst sowas wie hier die Märchenbraut und Rumburak und sowas.
Ja, genau.
Ja, das stimmt.
Ja, genau.
Ja, Ja, mit diesen positiven Worten geht's hier quasi geht's raus. Ja, was es nächste Woche gibt, das wissen wir noch nicht. Wir haben auf jeden Fall fleißig schon mal das Sommerprogramm vorproduziert und sind auch noch dabei, damit wir auch mal so ein bisschen abschalten können. Und ich denke mal, wir passen uns da so ein bisschen der Stimmung an.
Das tun wir und ja, ich wollte gerade irgendwas spoilern, mache ich aber nicht.
Ja, dann bis demnächst mal.
Macht's gut.
Bis dann.
Ciao.